Hast du mitbekommen, dass Canva Affinity gekauft hat?
Canva war...
Canva ist für alle, die es nicht mitbekommen haben.
So wie ich.
Ja, ich würde sagen, wenn man Canva beschreiben soll, ist Canva ein bisschen sowas wie...
Affinity kenne ich. Das ist ja, sowas wie Adobe, ne?
Genau. Affinity ist, fand ich auch, also es benutzen, glaube ich, auch viele, ist so ein bisschen wie Pixelmator Pro.
Ja, so eine Alternative zu Photoshop, InDesign,
was wir
Illustrator.
Ja lieben,
ja.
Was wir lieben, dass es Alternativen zu Adobe gibt, finde ich, weil die ja durchdrehen und
Adobe
so weiter.
Hat das Abo-Modell erfunden, was alle hassen.
Absolut. Und machen da auch gerne weiter. Jetzt ist so, Canva, muss man sagen, ist ja so eine Plattform, wo, würde ich sagen, das ist so ein bisschen für mich Ökos, die Öko-Digital-Nomaden ihre Newsletter machen.
Also Open Source.
Also ich will das gar nicht so böse sagen, das klingt vielleicht zu böse.
Das klingt voll böse.
Aber
ich muss dazu sagen, du warst auf einer, was war in der Schule?
Waldorfschule.
Ja, siehst du, deswegen, du darfst das sagen.
Ich darf das sagen, ich komme quasi aus der Mitte
genau,
der Ökos.
Ja.
Und bin halt in Technik. Ich meine, du siehst ja, Extreme bringen einfach immer das Gegenteil raus. Mm. Meine Eltern wollten Öko, haben Technik bekommen.
Ja, bei mir ja genauso.
Ja. True. Ja. Aber was ich damit sagen will, diese Plattform, die hat so ein bisschen so einen eigenen Style gehabt. Canva ist, glaube ich, kostenlos, gibt natürlich eine Premium-Version, aber du kannst relativ einfach Dinge zusammenbauen mit Grafiken. Du würdest da, glaube ich, durchdrehen. Das wäre überhaupt nichts für dich, weil es einfach vom Style her nicht so...
Ist es eine
so
App, eine Webseite,
eine Webseite,
ein Programm?
Gibt es aber auch, glaube ich, jetzt als App.
Okay.
Ich würde einfach nur sagen, der Move von Canva ist auf jeden Fall mega gewesen, weil die haben jetzt Affinity gekauft, was ein super Product ist.
Mhm.
Und die App ist jetzt kostenlos. Du kannst Affinity dir runterladen.
Ach krass, aber wie viel hat das bisher gekostet? Auch nicht so über
39
viel,
oder so,
ne?
49.
Ja.
Ich glaube sogar, es war am Anfang noch teurer. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich unter 100 Euro auf jeden Fall. Und du kannst dann Affinity jetzt kostenlos nutzen, aber kannst natürlich Canva, Abo, Premium, bla bla benutzen.
Also ist Affinity jetzt zu einem Abo-Modell geworden?
Ja, nee, du kannst Affinity ganz normal nutzen, aber die haben natürlich ihren Stuff da eingebaut. Wo ich nur sagen würde, das ist für mich eine der schlauesten Buy-ins von der Company gewesen, weil die ihr Produkt automatisch aufgewertet haben.
Hm.
Erstmal kriegen die alle, die Affinity nutzen. Und zweitens ist Affinity ein super Programm gewesen. Könnt ihr alle gerne mal auschecken. Fand ich auf jeden Fall einen smarten Move, weil Canva an sich, glaube ich, viele für Newsletter wird das benutzt, für Webseiten. Da kannst du dir halt so vorgefertigte Sachen zusammenbauen. Und das ist auch, sag ich mal, super handy, da mal schnell so eine kleine Ad-Werbung zu machen oder so. Aber ich habe mich da nie so richtig zurechtgefunden, weil es halt diese Grafik, du musst dich halt an eine Grafik oder ein Design irgendwie rantasten.
Das ist natürlich immer ein Problem bei solchen Programmen, ne? Also ich habe ja Adobe gelernt in der Schule. Ich war ja auf einem technischen Gymnasium und da hatten wir als Fach Photoshop.
Krass. Die Schule hat ordentlich ausgegeben.
Ja, ne? Jetzt rückwirkend. Aber ich glaube damals, ehrlich gesagt, hast du die Lizenz noch gekauft. Und wahrscheinlich hast du als Schule günstigere Preise, denn du machst ja alle Schüler zu lebenslangen Abo-Geißeln.
Du,
ne, das ist ja eigentlich eine Bestrafe gewesen, rückwirkend.
Ich glaube, das war das CS3 oder 4?
Boah, das
ich kann mich
nicht.
Noch, also ich weiß nicht, ob du es noch, aber kannst du dich noch, also warst du da schon am Start, wo die Leute mal mit ihren scheiß Serial Keys durch die Gegend gefahren sind und gesagt haben, kannst du mir mal einen Key geben für nicht für Final Cut, aber für Adobe Photoshop?
Ja, also es war bestimmt diese Zeit, ja.
Wo
aber
so
damals habe ich
Generatoren, Serial,
ja.
So Generatoren.
Und damals war das für mich ein Schulprogramm. Ich habe das gar nicht zu Hause gehabt. Es war gar nicht eine Überlegung, ne? Und dann haben wir da gelernt, wie man mit Photoshop arbeitet. Und dann war es natürlich sehr schwierig, sich davon wegzugewöhnen, einfach weil man so viele spezifische Funktionen gelernt hat. Aber man konnte sich es auch nicht leisten. Das war so eine blöde Situation. Also Final Cut zum Beispiel konnte ich mir erst kaufen. Ja, ich habe immer wenn iTunes-Karten im Angebot waren, so all mein Geld zusammengenommen, habe vergünstigte iTunes-Karten gekauft, um mir irgendwann Final Cut günstiger kaufen zu können.
Geil, das ist super.
Und da war ich, das hat ja auch fast 300 Euro gekostet damals, also voll teuer. Aber Adobe ist so teuer immer, dass für ganz viele ist wie Miete zahlen. Du willst es nicht zahlen, es ist zu viel, aber du musst, weil Adobe so wichtig ist für viele berufliche Sachen.
Absolut.
Aber ist cool, freut mich. Aber Apple hat ja Pixelmator gekauft, also jetzt sind die alle ja verkauft worden.
Ich bin auch gespannt, wie Pixelmator sich weiterentwickelt, weil das soll jetzt erstmal, glaube ich, Liquid Glass kriegen. Oder hat es schon, das
die
weiß ich gar nicht.
Die Dinge zuerst, okay.
Aber ich muss sagen, für die Company, die kommen, glaube ich, also gut, kann auch sein, dass ich falsch liege, aber nach meinem Wissen kommen die ja auch irgendwo da wo auch NordVPN ist, Vilnius. Ich glaube, die kommen irgendwo aus Litauen. Das ist ein kleines, kleines Unternehmen. Finde ich für die natürlich mega. Stell dir mal vor, du entwickelst wirklich Pixelmator, ja, im kleinen Entwicklerkreis und wirst dann, kommst dann in die Apple-Family. Es muss schon geil sein.
Mhm. Vor allem die sind ja so krasse Apple-Fans auch. Das merkt man ja. Hat man das ganze Design Software gesehen. Ist ja sehr appelig gewesen. Ja. Ja. Ja, okay, krass. Spannend, was da draußen noch passiert. Ich finde, da freut mich ja immer mehr Konkurrenz, die die Preise drückt, in dem Fall sogar ganz umsonst macht.
Absolut. Schön. Und ich muss dazu sagen, ich war
noch. Wie rechnet sich das für die? Nur kurze Frage.
Umsonst
denkt man sich ja immer so.
Du meinst bei Canva?
Ja.
Ich glaube, es rechnet sich letztendlich, dass die Leute natürlich das, die Premium-Geschichte kaufen, weil die Leute, die sonst auf die Webseite gegangen sind und dann ihre Sachen da zusammengeschraubt haben, die haben ja jetzt eine professionelle Software und können dann sagen, publish to Canva oder publish sonst wohin. Im Übrigen, Canva hat auch richtig krasse Automationen im Zusammenspiel mit ChatGPT. Du kannst das als Plugin benutzen. Das ist wirklich, sag ich mal so, wie über Zapier oder so. Du hast wirklich so unfassbar.
Du sagst heute so viele Begriffe, mit denen ich nichts anfangen kann.
Zapier ist ja so eine Automationsgeschichte. Ja. Da kannst du so irgendwie verschiedenste Dienste miteinander kombinieren. Das ist wirklich crazy. Also ich hätte, wenn ich Zeit noch, wenn der Tag 48 Stunden endet, würde ich mich gerne mit sowas beschäftigen, weil ich habe zum Beispiel gerade, noch ein kleines Off-Topic-Thema, ich habe jetzt meine ganzen, ich habe ja vorher Raycast benutzt.
Ich sag dir mal kurz, wie es den Zuhörern geht. Wenn es denen so geht wie mir, sitzt Joel hier und zählt ein Programm nach dem nächsten auf, von dem ich den Namen noch nie gehört habe.
Ich muss dazu
Canva,
sagen.
Canva, Affinity, Zapier, Raycast. Heute geht's echt rund.
Nein, also ihr müsst ja bedenken, dass wenn wir die Folge ein bisschen vorbereiten an den Themen und dann schreibe ich rein, ich habe eine neue App, dann schreibt Kilian in Klammern dahinter, nicht schon wieder. Und um darauf, am Ende des Podcasts erfahrt ihr auch nochmal, warum ich jetzt nochmal mit anderen Worten um mich werfe.
Warum ihr heute die zweite Klasse der Themen bekommt.
Nein, es ist nicht die zweite Klasse. Also Raycast will ich auch nochmal ganz kurz, weil wir haben ja jetzt die Zeit.
Ja.
Raycast will ich nochmal ganz kurz was zu sagen. Die Suche, die Spotlight-Suche bei Apple sagt dir ja was.
Ja.
Die ist ja mit macOS Tahoe 26 besser geworden.
Sehr umfangreich, ja.
Sie kann, ja, umfangreich. Sehr umfangreich ist zum Beispiel Raycast, weil Raycast auch noch ChatGPT damit reinbaut. Du musst gar nicht dann, oder Gemini, alles ist damit integriert, ist wirklich mega geil. Aber mich hat es natürlich immer gestört, dass es irgendein Dienst ist, wo du nicht weißt, wo die Daten hingehen. Du gibst da irgendwas ein, was auf deinem Rechner passiert und das landet bei denen. Und ich habe das Raycast zum Beispiel extrem viel benutzt, um zum Beispiel Mails zu schreiben an meine Kunden. Wenn ich eine Rechnung verschicke, muss ich nicht schreiben, hey, hier ist die Rechnung, sondern ich drücke da drauf, drücke einen Kurzbefehl, bap, ist das drin. Ich muss nur noch den Namen austauschen, weg.
Mhm.
Und ich habe jetzt mir die Arbeit gemacht und habe halt diese Kurzbefehle, die jetzt in der Spotlight-Suche drin sind. Jetzt haben wir eine kleine Baustelle hier. Ja. Falls ihr das hört, sorry dafür.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich diese ganzen Kurzbefehle jetzt eingebaut in Spotlight. Das heißt, ich drücke eine Dreier-Kombi, Command 3i zum Beispiel. Und dann wird die Mail, wird sofort der Text reingepastet.
Mhm.
Und das ist mega.
Okay.
Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da hingekommen bin, weil
ich bin auch so ausgestiegen.
Also ich liebe sowas. Ja. Und ich würde auch sagen, also das ist wirklich ein Game-Changer, wenn du diese Möglichkeiten hast, Dinge miteinander zu verknüpfen. Weil ich würde sagen, wenn du mir 24 Stunden, oder sagen wir mal 8 Stunden, Kilian, ich begleite dich durch deinen Alltag, würde ich sagen, ich würde noch viele Bereiche, vor allen Dingen am Mac finden, wo ich dich schneller machen könnte.
Mhm. Wobei du ja immer wieder betonst, wie schnell ich am Mac bin. Obwohl ich alles so umständlich mache.
Ich habe nicht gesagt, dass du es umständlich machst. Ich will nur sagen.
Ich habe ja alle, die sich an meinen Mac setzen, ändern immer meine Ansicht in diese Spaltenansicht, wie in die Ordnerstrukturen, dass man es in so Spalten sieht.
Ah, ja, die mag ich überhaupt nicht.
Nutzt du das?
Nee. Nee,
weil ich nutze immer nur Symbole.
Ich benutze Symbole.
Ja, und ich bin immer so, ich fühle mich wie so ein Opa, weil ich immer so diese großen Symbole habe und das alles so anklicke und sortiere. Ich bin halt ein sehr visueller Mensch. Ich kann mit so Shortcuts und so textbasierten Sachen nicht so viel anfangen, weil ich mir immer denke, boah, ich will nicht an meinem Computer schreiben. Der allererste Computer in der Geschichte der Menschheit, da musste man schreiben. Jetzt haben wir eine grafische Benutzeroberfläche, da fühle ich mich wohl.
Aber du hast doch bestimmt Task, wo du irgendwie, auf die du keinen Bock hast.
Ja, Mails schreiben.
Sag ich ja. Da benutzt du denn
da, da schon der, ich sag dir, der einfachste Hack bei Mails ist, es gibt so eine Taste auf der Tastatur, die heißt löschen. Und die ist eigentlich ganz gut dafür.
Ja, aber
du kriegst eine Mail, die dich nervt und du klickst die an und dann drückst du auf löschen. Und dann sparst du dir immens viel Zeit und Nerven.
Ja, das kann man, das ist ein Luxus, den du beschreibst, aber ich würde schon sagen,
dass. Nee, nicht ein Luxus, das ist ein Riesenproblem, was mir da oft entsteht.
Nein, aber du kannst, manche Sachen musst du ja beantworten.
Ja.
Du könntest jetzt zum Beispiel, da hast du.
Das ist meine Beobachtung, ist aber, wenn das wichtig genug ist, rufen die irgendwann an.
Die Hausverwaltung schickt eine Mahnung.
Ja, genau.
Sie haben unsere Rechnung gelöscht.
Ja, aber oft kriege ich irgendwie eine Mail, da sagt jemand, oh, ich brauche ganz dringend die YZ. Und dann kommt 2 Tage später die Antwort, ah nee, hat sich erledigt. Denke ich mir, Gott sei Dank habe ich keinen Finger krumm gemacht.
Das eher,
manche Probleme lösen sich von selbst, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Absolut.
Reden wir mal über noch eine Integration vielleicht. Oder willst du noch was sagen?
Nee, ich will immer was sagen, aber ich höre dir zu.
Ja, die andere Integration, über die wir heute reden wollen, wir reden heute nur über Integration. Das ist die Integrationsfolge. Und zwar integriert sich anscheinend laut Gerüchten Gemini bald in Siri.
Absolut.
Apple hat ja mit Apple Intelligence eine mächtige Siri angekündigt. Das hat anscheinend intern nicht so geklappt, wie man wollte. Man hat sie neu entwickelt. Man war wieder nicht glücklich. Und jetzt scheint der Schritt zu sein, man hatte die Wahl zwischen 2 KI-Herstellern. Wie hieß der andere?
Wie man meinst du,
die haben noch
Anthropic
mit dem
anderen, oder was?
Ja, genau, Anthropic haben sie auch noch gesprochen und anscheinend mit Google
und
für
Perplexity
Gemini
gab's auch noch.
Und Perplexity, und jetzt haben sie sich anscheinend für Google entschieden, bedeutet aber nicht, dass man Gemini auf dem iPhone hat, wenn ich das richtig verstehe.
Man muss erstmal sagen, dass dass es ja jetzt in dem Sinne keine neue News ist, weil der Greg Federici ja schon mal gesagt hat, wir haben das vor, dass Gemini irgendwie kommt. Und die Frage ist jetzt nur, wie wird das integriert? Und laut der aktuellen Gerüchtelage ist die Integration halt so, dass man Siri irgendwas fragt, das was zusammenfassen soll, und dann wird quasi ein Modell von Gemini benutzt. Also es wird nicht Whole Gemini benutzt, sondern ein gewisser Bereich wird dafür eingesetzt. Und ich bin einfach sehr gespannt, weil ich ja auch beides benutze. Ich benutze ja zum Beispiel über Google sehr oft dann auch die KI-Suche von Google, wo ich sagen würde, die ist schon sehr, sehr gut. Also da kann man, also die ist einfach schöner auch natürlich integriert als derzeit ChatGPT, weil ChatGPT ja eigentlich ist einfach ein eigenes Programm. Wenn du bei Google bist, ist es ja schön eingebaked in, sage ich mal, die Google-Suche, die man anyway schon nutzt. Aber die Frage ist halt, wie Apple das integrieren wird, ob man in den Einstellungen die Möglichkeit hat, seinen Google-Account, du kannst ja jetzt schon Google auf dem iPhone einrichten, dann hast du da Mail, Kontakte, Kalender und so weiter. Ob man da einfach sagen kann, ich will auch diese KI-Thematik haben, fände ich mega.
Ah, okay. Ja.
Als Option wäre es natürlich toll, aber ich habe die Sorge, dass es in Siri integriert wird. Und das führt natürlich zu einer Thematik, die, glaube ich, schwierig wird, die mich ein bisschen an ein Produkt erinnert, was nicht so gut funktioniert hat, dass du auf der einen Seite haben wir jetzt schon ChatGPT als Integration drin in Siri.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier an der Seite drauf drücke und Siri startet und ich frage was, was Siri nicht beantworten kann, dann geht er auf ChatGPT und es dauert auch, sage ich mal, eine Hundertstelsekunde.
Ja.
Und wenn dann noch ein Gemini dazukommt, dann ist ja Siri eigentlich der Verwalter, der sagt, geh in den Raum oder geh in den Raum.
Glaubst du, dass dann ChatGPT überhaupt noch existiert?
Ich glaube nicht, dass die rausfliegen, weil meinst du, willst du
den Kunden? Aber Gemini wird ja wohl nicht auf ChatGPT verweisen, dann wäre es ja schön blöd.
Nee, Gemini
oder?
Verweist auf Nick. Also Siri ist oben und sagt dann, okay, die Anfrage geht an Gemini oder die Anfrage geht an ChatGPT. So stelle ich es mir vor, weil alles andere würde
wenig. Das finde ich aber kompliziert. Ich dachte, ich drücke, kann alles fragen, kriege immer eine Antwort.
Von Gemini.
Ja, aber ich weiß nicht, dass es Gemini
Siri-Logo
ist. Genau. Ich dachte, das ist einfach Siri, wie Siri so aussieht. Aber ist auf einmal plötzlich intelligent und alle denken, oh cool, Apple hat's hingekriegt. Aber in Wahrheit nutzen sie die Google-Server und sie sagen auch nie, dass sie Google nutzen. Boah, so habe ich das verstanden. Sie nutzen Google heimlich.
Das heißt, meinst du, Google bezahlt dann dafür Apple?
Nee, andersrum.
Aber im Moment ist es ja mit der Google-Suche.
Genau, aber dieses Mal zahlt Apple dann Google.
Dann, weil man das Google-Logo nicht sieht. Gemini.
Genau, ja, genau. Ist ja sozusagen Ach, wie wenn die das Modem von Qualcomm nutzen. Die sagen ja nie, wir haben das neueste Modem von Qualcomm gekauft, aber sie nutzen es, weil es das Beste ist und verlieren darüber kein Wort. Aber sie bezahlen natürlich Qualcomm. Und ich glaube auch nicht, dass das die endgültige Lösung ist. Ich nehme mal an, das ist jetzt eine Übergangslösung für Apple, bis Apple es selbst hinkriegt.
Es funktioniert. Also wenn du es durchdenkst, glaube ich, funktioniert es nicht. Warum? Weil stell dir vor, wir kriegen das neue Siri im März, April und sagen dann, wie krass, wie gut Siri geworden ist, und dann findet irgendjemand raus, dass es eigentlich Gemini ist. Das ist ja ein Megaverlust für Apple. Einfach.
Ja und nein.
Das,
also ich glaube,
die müssen
finde,
das transparent, weil das
stimmt
ist, dazu kommt natürlich noch ein Sicherheitsaspekt, den du bei Google natürlich nicht so gerne anguckst. Aber ich will nur
sagen. Ich gucke guck da genau hin.
Da können wir nämlich auch gleich dann noch auf das zweite Thema kommen, was ja auch ein Riesenthema ist mit Live-Übersetzen jetzt in der EU, weil die Problematik, die Apple halt hat, und das kannst du sowohl auf das Thema bringen, als auch auf das Live-Übersetzen, was ja jetzt in der EU kommt. Das ist jetzt in der Developer-Beta raus und soll im Dezember offiziell starten, dass man quasi übersetzen kann über die AirPods verschiedenste Sprachen, Portugiesisch, Englisch, Chinesisch, glaube ich, in verschiedenen Sprachen. Und die Problematik, die Apple da hat, wo wir auch schon öfters drüber gesprochen haben, ist halt, die müssen ihr geschlossenes System wegen der EU öffnen, dass andere Hersteller möglicherweise auch auf diese APIs zugreifen können. Und Apple muss nach wie vor, was sie sich selber auferlegt haben, den Privacy-First-Thema so absichern, dass wirklich man nicht dieses Thema hacken kann oder Daten abziehen kann oder mithören kann.
Da muss man
jetzt aber
bei den AirPods mal reinkrätschen. Es ging ja nicht darum, dass das Live-Übersetzen-Thema eine Privatsphäre verletzt. Warum es nicht kommen durfte, war, weil Apple es nur mit AirPods unterstützen will und nicht mit anderen Bluetooth-Kopfhörern. Aber Bluetooth-Kopfhörer sind in diesem Kontext ja nur ein Mikrofon und Lautsprecher, mehr nicht, da ist keine Intelligenz drin. Und auch dein Bose-Kopfhörer, den du aufhast, könnte ja dein Gesprächsgegenüber hören und dir eine übersetzte Version einspielen. Apple will das nicht. Apple will, dass du AirPods kaufst und will deswegen nur, dass es mit AirPods geht. Und wahrscheinlich haben sie jetzt Überzeugungsarbeit geleistet, haben der EU irgendwelche Gründe hingelegt und gezeigt, das geht nur mit AirPods. Sei es die Latenz, sei es die Mikrofonqualität, solche Gründe. Nee. Weil mit Datenschutz hat das mal gar nichts zu tun, das Thema.
Muss ich sagen, nee, muss ich leider sagen, dass es nicht so ist, weil Apple sagt, dass sie in der EU dieses Feature nur bringen konnten, weil sie Veränderungen daran vorgenommen haben.
Im Vergleich zu den USA,
Das bedeutet einfach, dieses Feature ist gleich, aber es gibt Möglichkeiten, dass andere Hersteller auch quasi auf diese Schnittstellen zugreifen können. Ich finde das ja gut. Ich muss sagen, in dem Fall finde ich es gut, weil jeder von uns, ich möchte natürlich, wenn ich jemanden treffe, der hat, keine Ahnung, Buds drin oder so, und ich kann mit dem auch sprechen und übersetzen lassen, ist das natürlich fantastisch für alle.
Ja.
Und das macht total Sinn. Trotzdem würde ich sagen, du weißt es auch bei Bluetooth, es gibt natürlich immer Möglichkeiten, über andere Schnittstellen, die benutzt werden, auch auf andere Daten zuzugreifen. Da geht es jetzt nicht nur um das Gesprochene an sich, sondern es geht auch darum, dass man auf das System oder auf verschiedene Bereiche, über WLAN weißt du das, über Bluetooth weißt du das, dass es Möglichkeiten gibt, da entsprechende Lücken zu nutzen, um weitere Daten zu greifen.
Das wäre ja wie, wenn man sagt, mit dem iPhone kann man nur über AirPods Musik anhören oder nur mit AirPods telefonieren. So ist es ja nicht. In dem Fall ist der Kopfhörer ja einfach nur Lautsprecher und Mikrofon, und das Handy ist der Teil, der die Übersetzung macht. Das heißt, die Übersetzung ist nur das Handy. Deswegen konnte er auch ein Google Pixel von Anfang an Live-Übersetzung haben, weil die sagen, ist uns egal, welchen Kopfhörer du nutzt. Bei Apple ist dieses Feature aber gekoppelt an AirPods. Und da hat die EU gesagt, das war ja kein Datenschutzthema eigentlich, sondern es war eher ein Thema von Wettbewerbsfähigkeit.
Ich weiß, die EU sagt nicht, das ist für uns ein Datenschutzthema, sondern wir wollen einfach, dass es für alle möglich ist, dieses Feature auch zu nutzen. Ja. Deswegen ist ja zum Beispiel iPhone Mirroring, wo es mir auch schwerfällt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also für Apple wird es ja immer schwerer zu sagen, wir haben iPhone Mirroring ist eine geile Idee und ich finde, warum müssen die jetzt sagen, das ist jetzt für alle verfügbar? Du kannst dein Android auch mirrorn auf dein Mac. Warum?
Aber ist, wissen wir in dem Fall sicher, dass das die Anforderung ist?
Wissen tun wir es natürlich nicht, weil wir nicht die Gespräche mithören, aber die bringen das nicht, weil in, laut Apple, wenn sie das machen würden, nur exklusiv, kriegen sie sofort eine Strafe von der EU. Das ist zum Beispiel bei Live, weswegen Live-Übersetzen nicht gekommen ist, weil in dem Moment, wo sie es nur für die AirPods bringen, kriegen sie sofort eine Strafe. Ja. Und was ich nur damit sagen
aber will. Aber jetzt haben sie es ja doch bringen können, was ja, irgendwie weil sie, mich irritiert.
Weil sie Veränderungen an dem ganzen Backend vorgenommen haben, um A, sage ich mal, das ist ja auch einfach Apples CI, zu sagen Privacy first. Wir müssen das natürlich so umbauen und da würde ich sagen, spielen zwei Bereiche rein. Den einen Bereich, den du sagst, dass natürlich ein Unternehmen, was seine Produkte verkaufen will, sagt AirPods first, aber auf der anderen Seite auch sagt Privacy und deswegen können wir auch, sage ich mal, wieder die Brücke schlagen zu dem Thema davor, Privacy first, weil das unsere CI ist und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass sie sagen werden, hey, wir bauen da Google Gemini ein, aber es heißt Siri und irgendwann kriegt jemand mit und sagt, wow, ich benutze Siri die ganze Zeit, ist aber eigentlich Gemini, ich fühle mich ein bisschen verarscht, weil da ist das Privacy-Thema komplett vielleicht, unter den Tisch gefallen.
Schwer zu sagen, aber anscheinend machen sie irgendwas. Das ist der aktuelle Stand. Irgendwas machen sie und es kommt dann wahrscheinlich mit iOS 27, denke ich mal.
Ich kann mir schon vorstellen, dass schon im März, wenn das neue Siri kommt, dass es die Möglichkeit gibt, irgendwie Gemini mit zu benutzen. Weil die sind ja schon lange in Gesprächen. Was passiert eigentlich mit diesem Google-Deal, dass die Google-Suche nach wie vor bei Apple am Start ist? Deswegen glaube ich schon, dass es schon ein bisschen früher losgeht. Das andere, ich hatte noch einen wichtigen Punkt dazu, den wollte ich da noch zu sagen. Ach so, genau. Was für mich, wenn ich mir das so angucke, ist es, hab ich dir vorher vom Podcast auch schon gesagt, ich finde halt die Thematik erinnert mich so ein bisschen, als Intel bei Apple ins Game gekommen ist. Und wir ja eine lange Zeit mit Intel hatten, wo Apple auch immer so ein bisschen gestruggelt hat, weil die Geschwindigkeiten nicht so gut waren und weil weil die Batterie gelitten hat, bis dann irgendwann die M-Prozessoren kamen. Und für mich ist das so ein bisschen beim KI-Thema jetzt so diese Zeit von, es beginnt diese Intel-Zeit, weil Apple jetzt einkauft, IP einkauft von Google, von ChatGPT, um das, sag ich mal.
Man darf aber auch nicht vergessen, warum sie damals auf Intel gewechselt sind. Das war ja, da waren sie ja mega happy. Also das hat ja Steve Jobs riesig angekündigt. Das war ja,
ja, true.
Endlich sind wir weg von dem schwachen PowerPC und da bei dem Marktführer Intel.
Ja.
Und dann waren alle mega froh. Und sie hatten diesen Deal ja 15 Jahre oder so. Ne? Also es war ja ewig. Die ersten 10 waren noch super. Die letzten 5 waren halt schlecht. Jetzt inzwischen ist Intel ja auch wieder gut. Natürlich auch, weil die Regierung
mit eingekauft hat.
Nee, davor ja. Also weil die natürlich auch unter Druck geraten sind, weil ja Apple die M-Prozessoren gemacht hat und weil ja AMD auch besser wurde. Ja. Intel ist ja auch wie Apple eine vertikale Firma. Die machen ja alles von Anfang bis Ende. Hat seine Vorteile. Wenn alles klappt, ist es super. Ist günstiger für die Firma. Innovation ist schnell und so weiter. Ist aber immer blöd, wenn dann einer dieser Teile nicht funktioniert und du plötzlich hinterher hinkst.
Absolut.
Apple hat sich ja auch zum Beispiel von Nvidia losgesagt und sieht sich ja eigentlich gefühlt als Feind von Nvidia. Ne, die beiden Firmen kommen ja gar nicht miteinander klar. Ja. Auch nicht gut ausgegangen, die Gleichung. Also wie stark wären Macs vielleicht auch, wenn die noch Nvidia-Chips hätten, ne? Also ganz viele Leute, die im Grafikbereich arbeiten mit Adobe-Programmen, die brauchen ja die Nvidia CUDA-Technik und die gibt's nicht. Also ein Freund von mir, der 3D-Animation macht, der würde gerne Mac nutzen. Geht aber nicht, weil Nvidia ist 10-mal schneller.
Absolut.
Und es hat nicht immer nur Vorteile, wenn ein Hersteller alles selber macht. Deswegen manchmal finde ich es eigentlich cool, wenn du dich hinstellst als Hersteller und sagst, ich kaufe mir dieses Know-how von einem anderen Hersteller ein, beziehungsweise ich mache eine Kooperation. Wie zwei Musiker, die zusammen ein Lied singen. Selten finden es die Fans doof, die Firmen finden es manchmal doof. Und da will ich noch ein Beispiel dazu sagen. Ja. Bei Kameras ist es ganz auffällig. Xiaomi hat sich Leica geholt, Oppo hat sich Hasselblad geholt, Vivo hat sich Zeiss geholt. Mega die Entscheidung gewesen. Die Bilder direkt viel besser, die besten auf dem Markt. Apple hingegen war so, nee, wir können das besser. Und können sie aber nicht. Und sie machen definitiv die schlechteren Bilder. Oder sie machen auch das schlechtere Modem. Aber sie sind praktisch zu in Anführungszeichen arrogant, um auf eine andere Firma zuzugehen und sagen, wir könnten etwas von euch lernen. Sie sagen, nee, wir können das selbst besser. Und das stört mich manchmal in Apple. Ich fände es eigentlich gut, wenn sie sagen, wisst ihr was, Siri, wir haben es probiert. Ehrlich gesagt, hat nicht so geklappt, wie wir wollten. Jetzt ging dein iPhone an. Ich hoffe, es war nicht bei allen Zuhörern so. Ihr habt jetzt die Wahl, Gemini zu nutzen. Dann würde ich sagen, ist doch eigentlich ein Zeichen von Stärke, dass du sagst, hey, ihr könnt jetzt Gemini nutzen. Unserer Meinung nach hat es am besten funktioniert. Wir haben uns alle Optionen angeguckt, das könnt ihr uns glauben. Wir haben uns mit allen zusammengesetzt. Gemini fanden wir am besten, würden wir jetzt nutzen. Finde ich, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich ein Zeichen von Stärke. Und sie können ja trotzdem im Hintergrund an der eigenen Lösung arbeiten, wie bei Maps. Ja. Ne, sie haben ja am Anfang auch Google Maps genutzt und irgendwann hatten sie Apple Maps ready. Auch kein smoother Umweg gewesen, aber inzwischen gibt es viele Leute, die Apple Maps lieber haben. Und so könnten sie es bei KI auch machen. Sie werden es vielleicht nie schaffen, Google einzuholen beim Thema KI, weil Google fast nur das macht und Apple noch so viel anderes macht. Aber vielleicht schon. Und dann hätten sie wieder, dann könnten sie ihre eigene Sache integrieren. Aber ich fand es eigentlich immer eine elegante Idee von Apple, als Übergangslösung ChatGPT zu nutzen oder Gemini zu nutzen, Perplexity zu nutzen, bis sie selbst ready sind.
Absolut. Ich würde sagen, also da stimme ich dir auch hundertprozentig zu. Ich sagen würde, für den Übergang finde ich es gut und ich finde auch es gut, dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, einfach Dinge zu nutzen, die am Markt sind, um einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben. Trotzdem würde ich auch sagen, ich mag auch den Ansatz von Apple zu sagen, wir wollen es aus einer Hand bringen, weil du siehst es ja allein bei Final Cut im Zusammenspiel mit den Prozessoren am Mac, das ist ja einfach herrlich.
Also das ist super, ja.
Software und Hardware, da willst du ja nicht sagen, hey, du kannst auch Windows drauflaufen lassen.
Ja, das haben also, auch eigentlich alle anderen Hersteller gelernt, dass wenn du die Software und die Hardware zusammen machst, läuft toll.
Absolut. Ja. Ich meine nur, deswegen würde ich sagen, sind die da auch sehr genau. Und ich würde das nicht so sagen nach dem Motto, wir sind so arrogant, sondern die schauen auch schon genau hin. Das ist ja auch das, sage ich mal, auch immer die Herausforderung, welches Unternehmen kauft Apple, weil die halt versuchen, das, was intern so wie Apple funktioniert, dass es da perfekt reinpasst und dass es nicht ein komplett anderes, neues Thema ist. Kann man natürlich auch von der anderen Seite sagen, okay, lassen nichts Neues zu, was irgendwie entstehen kann. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn sozusagen, wenn es aus einer Hand kommt. Deswegen würde ich mich natürlich viel mehr darüber freuen, wenn es ein eigenes Siri gibt, was vielleicht auch Alleinstellungsmerkmale hat, ja, wo man sagen würde, ah geil, die haben KI neu gedacht und es ist nicht einfach nur, wir wollen jetzt auch so ein Agent da haben oder ihr habt jetzt hier den Google Gemini. Das fände ich natürlich toll, wenn da was anderes um die Ecke kommen würde, aber im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass diese Übergangsphase halt da ist von dem Siri, was jetzt nicht so weit ist, zu verschiedenen Gemini und ChatGPTs, bis dann vielleicht irgendwann ein eigenes Siri kommt, was das kann.
Ja. Ich meine, genug Geld hätte Apple ja eigentlich und wahrscheinlich auch fähige Leute, um selbst eine KI hinzukriegen. Sie tun sich wahnsinnig schwer irgendwie. Das ist echt krass eigentlich. Ne? Es zeigt auch, wie komplex dieses Thema vielleicht ist oder dass es vielleicht einzelne Schlüsselfiguren gibt, die einfach extrem viel Wissen mitbringen. Meta zum Beispiel hat ja auch eine AI, die ist ja sogar besser als die von Apple, muss man ja, ist ja auch krass, ne? Also das Meta mit Llama, das hat, aber Mark Zuckerberg hat halt auch sich hingestellt und gesagt, wir zahlen 100 Millionen pro Jahr an die besten Entwickler und Apple hat das wahrscheinlich nicht gesagt und dann gehen halt die besten Entwickler zu Meta und dann hast du halt als Apple ein Problem. Ist halt aktuell ein sehr, sehr aggressive Landscape und ich weiß auch noch nicht, also alle reden immer über eine AI-Bubble. Es ist natürlich eine Bubble. Also die wird auch irgendwann platzen. Frage ist, wie schlimm wird es? Platzen heißt einfach nur finanziell. Also heißt, die ist jetzt bewertet auf 2 Trilliarden und es stellt sich raus, es ist 1,5 Trilliarden. Und dann ist es halt so eine Kurskorrektur.
Es ist einfach ein bisschen wie, wenn der Roboter rauskommt. Er kann dann tatsächlich nur die Tür aufmachen. Ja. Und vorher hast du gedacht, das Ding wird Killer.
Ja. So. Es ist wie beim Internet früher. Früher hat man gesagt, das Internet, da gab es ja die Dotcom-Bubble.
Ja.
Und man hat gesagt, das Internet ist das nächste große Ding. War richtig.
Aber zu früh.
Aber es gab ganz viele Firmen, die ganz viel gelogen haben, ganz viel schlechte Sachen gemacht haben.
Wir waren
ganz
zu früh.
Viel Geld eingesammelt haben. Nee, da waren auch ganz viele schlechte dabei. Und das wurde ganz schnell auch zu früh überbewertet und ist deswegen geplatzt. Nicht, weil das Internet nicht eine Riesensache war, sondern weil so viele auch keine Ahnung hatten und einfach Geld reingeschüttet haben.
Weil ich würde sagen, ich würde schon sagen, der Hauptgrund war ja auch, ich glaube, war das, das haben die Web 2.0 genannt oder sowas. Da ging es ja irgendwie los. Das war,
sind Apps, ne?
Web 2.0. Nee, Web 2.0 war dann Online-Shopping, so wenn ich das richtig erinnere. Ich kann mich halt nur erinnern, dass in Hamburg, ich habe ja zu der Zeit in Hamburg gelebt, da gab es halt unfassbar viele Agenturen, die ohne Ende Leute eingestellt haben. Ich habe da ja neben meinem Studium ein bisschen dann gejobbt, die alles auf Online-Shopping gesetzt haben und dann das ging halt dann noch nicht ab, ja. weil die Internetverbindung zu langsam war und dieser ganze, das war halt einfach zu früh und dann haben die Leute kapiert, das funktioniert noch nicht und dann dadurch ist halt, sage ich mal, auch dieser Crash gekommen und sowas kann natürlich,
jetzt bei KI auch, weil KI ist cool und so, aber es frisst unendlich Ressourcen und es bringt aktuell kaum Geld ein. Ja. ChatGPT verdient nicht mal mit dem 200-Euro-Modell Geld.
Ja.
Also so viel bluten die Geld, ne? Fast 1 Milliarde Nutzer, die verlieren durchgängig Geld. Und es muss ja irgendwann wieder reinkommen, damit sich das rechnet. Und deswegen ist es eine Blase, sagt man, weil halt nicht Geld reinkommt, aber es wird Geld reingegossen, aber es kommt kein Geld zurück.
Die können auch nicht die Preise erhöhen, weil dann würden es die Leute nicht mehr nutzen, weil sie sagen, gut, das ist mir zu teuer,
ja.
Ich bin auch ohne klar gekommen.
Genau, ja. Also das ist schon, ich fand, da will ich aber mal Jeff Bezos zitieren, das fand ich eigentlich ein sehr geiles Zitat, der hat gesagt, ja, sehr gut möglich, dass es eine Bubble ist, aber man muss unterscheiden zwischen guten und schlechten Bubbles. Schlechte Bubbles sind sowas wie die Housing Bubble oder die Financial Bubble, wo private Menschen Geld reingesteckt, verloren haben und dann ein Existenzproblem hatten. Sehr schlecht. Gab aber auch gute Bubbles. Er hat die Pharma Bubble da genannt. Es gab eine Zeit, da wurde ganz viel Geld in Medizin gesteckt. In dieser Zeit wurden ganz viele tolle Medikamente erfunden, die viele Menschenleben gerettet haben. Wert verloren, die Bubble ist geplatzt. Große Firmen, die viel Geld investieren, ja. Irgendwelche Broker. Niemand, wo jemand traurig ist, wenn die Geld verlieren. Und am Ende hatten wir aber gute Medizin. Und so wird es jetzt bei der AI-Bubble vielleicht auch laufen. Wir haben viel coole AI am Ende. Oh, wie schlimm, Oracle hat Geld verloren.
Ja.
Aber am Ende haben wir ein gutes Produkt, was allen ein bisschen weiterhilft, was hilft, Medikamente gegen Krebs zu finden, was hilft, dein Leben einfacher zu machen, die Logistik auf der Welt, die Essensverteilung zu optimieren. Ne? AI ist für so vieles so wichtig und so wertvoll. Roboter, wenn sie dann kommen und funktionieren. Ja. Riesensache. Aber jetzt gerade sind wir einfach an einem Punkt, wo ich mir denke, vielleicht ist von Apple gar nicht blöd, erstmal den anderen einen Vortritt zu lassen. Weil wenn sie selbst sind dann auch nicht in der Bubble drin, wenn sie platzt. Ja, ne?
Voll. Ich meine, klar. Das zum Abschluss will ich noch, es ist ja immer, ich habe das ja jetzt bei mir im Support, ist einfach dieser Übergang, den ich jetzt feststelle. Ich kriege immer mehr Anfragen von, hey, ich habe ChatGPT gefragt, es hat irgendwie funktioniert oder es hat nicht funktioniert oder ich konnte das jetzt irgendwie selber lösen, wo ich mir denke, ist ja super. Ja, das ist halt, auf der einen Seite musst du jetzt nach wie vor noch wissen, funktioniert, also stimmt das, was er sagt oder nicht, ja. Aber es wird möglicherweise an den Punkt kommen, dass es passt.
Ja, ja. Wir haben heute schon mal einen Podcast aufgenommen.
Ja, wir sitzen hier schon lange.
Das Mikrofon hat nicht funktioniert auf Joels Seite. Das heißt, ihr könnt in der Videobeschreibung die alte Folge anhören, wo ihr mich perfekt hört und Joel nicht.
Ihr kriegt 33 Minuten. Ich habe hier
tolle Folge
im Byte-Podcast bei Kilian leider kein Mikro bekommen. Ja. Ich habe keine Stimme gehabt.
Ich habe das trotzdem Mikrofon gesprochen. Die ganze Zeit angestarrt gerade. Es scheint gut zu sein. Schaut vorbei, Leute.
Also ihr kriegt eine Bonusfolge.
Kriegt eine Bonusfolge.
Ja, hoffe, ihr seid happy.
Ciao.
Tschüss.